Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich darf Sie und euch alle hier im Gemeindesaal begrüßen, aber auch all die Geschwister, die uns jetzt über Internet zugeschaltet sind, euch und Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir dürfen weitermachen mit dem Buch Richter. Wir hatten in den ersten 5 Stunden einzelne Richterpersönlichkeiten angeschaut. Wir hatten den Simson, den Jephtha, wir hatten den Gideon und kommen jetzt in den letzten 3 Stunden zu so Besonderheiten im Richterbuch. Heute werden wir uns mit Abimelech, dem Sohn Gideons, beschäftigen, der versucht, ein Königtum zu errichten, der da so einen Umschwung in der Staatsform versucht zu erreichen in Israel, und werden in den letzten 2 Stunden uns dann mit sehr, sehr sonderbaren Geschichten zum Ende des Richterbuches hin beschäftigen, mit dem Götzenbild des Michas, aber eben auch mit der Schandtat zu Gibea. Aber heute, wie gesagt, erst einmal wollen wir uns mit dem Abimelech beschäftigen. Und das ist das Kapitel 9. Wir werden das nicht ganz durchkriegen mit allen Versen. Also Sie können es zu Hause mal gerne nachlesen. Aber die wesentlichen Dinge, die werde ich versuchen, Ihnen zu präsentieren. Und werde damit beginnen mit der Andacht, mit den ersten 6 Versen, dass wir nochmal hineingenommen werden in das, was passiert, was der Furchtbares auch getan hat und wie er versucht, die Macht an sich zu reißen. Wir lesen Richter 9, die Verse 1 bis 6. Da heißt es: Abimelech aber, der Sohn Jerubals, also Jerubal, Streiter mit Baal, das ist ein Name Gideons, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Hauses seiner Mutter und sprach: Redet doch vor den Ohren aller Männer von Sichem, was ist euch besser, dass 70 Männer, alle die Söhne Jerubals, über euch Herrscher seien, oder dass ein Mann über euch Herrscher sei? Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter seinetwegen all diese Worte vor den Ohren aller Männer von Sichem. Und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie dachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baal-Berit. Und Abimelech warb damit lose, verwegene Männer, die ihm nachfolgten. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und tötete seine Brüder, die Söhne Jerubals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubals, denn er hatte sich versteckt. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und alle Bewohner des Milo, gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Eiche am Steinmal von Sichem. Amen. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Möglichkeit, jetzt auf dein Wort zu hören, auch wenn es ein sehr schweres Wort ist, sehr blutrünstige Texte, Herr, die wir heute Abend betrachten werden, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns trotzdem segnest, Herr, dass wir erkennen, wo wir ja darin auch dein Wort entdecken und was diese Texte auch an Theologie enthalten, Herr. Das gelingt aber nur dann, wenn du uns segnest im Beschäftigen mit diesen wunderbaren Worten. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, dass du uns einfach deinen Geist und Segen schenkst, wenn wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen. Amen. So beginnt dieses Buch Richter 9, und wir werden nachher bei der Wortbetrachtung lesen, wie das endet, dieses Kapitel 9. Da heißt es dann ganz zum Schluss im Vers 57, und Gott vergalt ihm alles, was er getan hatte über den Fluch Jotams. Das heißt, er vollstreckt das Gericht für all das, was eben Abimelech getan hat. Das heißt also, er hat etwas falsch gemacht, wenn Gott eben ein Strafgericht an ihm vollstreckt. Und wir können hier in diesen 6 Versen lesen, was er falsch gemacht hat. Und so habe ich auch diese kleine Andacht überschrieben, die Fehler Abimelechs. Und das sind aber Fehler, die nicht nur für ihn gelten, wo wir sagen, na, wir gucken mal hin, so wie so ein Punktrichter, sondern die haben uns vieles zu sagen, was auch heute in geistlicher Nachfolge ein Fehler ist, wenn man diesen selben Weg beschreitet, den eben Abimelech gegangen ist. Das erste ist, er hat keine Legitimation durch den Herrn. Dass er da König und Herrscher werden soll, dass er sich erheben will, das ist seine eigene Idee. Wir erleben das dann einige Jahrzehnte später, dass es Könige gibt. Die sind von Gott eingesetzt. Die werden auch von Saul gesalbt, von Samuel gesalbt. Das ist Saul, das ist David, das ist Salomo zunächst. Das ist etwas anderes. Da ist Gott derjenige, der sie einsetzt. Er autorisiert sie in ihrem Amt, auch wenn Gott prinzipiell das Königtum ablehnt. Aber hier ist das Königtum etwas, was nicht Gott gegeben hat, sondern es ist etwas gewaltsam an sich Gerissenes. Das heißt, er hat keine Legitimation für das, was er macht, durch den Herrn. Aber darauf kommt es an im Reich Gottes. Darauf kommt es an, im Dienst für Gott, dass Gott einen an die Stelle hinsetzt, wo man ist. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich war in der letzten Woche zur Evangelisation und in Geising, ich hatte mit einem jungen Mann gesprochen, der möchte jetzt Theologie studieren und da kam er mit vielen Fragen, was dann alles wichtig ist und Auswahl der Uni und, was dann alles zu bedenken ist und womit man sich zu beschäftigen hat, was man sich zu hüten hat. Aber als er dann so mir sein Ansinnen vorgetragen hat, war das Erste, was ich ihn gefragt habe, ist deine Berufung zum Amt glasklar? Oder ist das so die eigene Idee, wo man sagt, naja, Pastor könnte ich mir für mich Outfood vorstellen, nicht so einer Gemeinde vorstellen, man wird immer hofiert, zum Kaffee trinken eingeladen, die Leute freuen sich im Normalfall, wenn man vorbeikommt, halt, das ist doch sehr angenehm halt, nicht? Ist es wirklich Berufung durch den Herrn? Und das ist ganz entscheidend halt, nicht, dass man für die Dinge, die man tut, gerade wenn man ein Amt antritt, das ganz klar hat, hat mich der Herr hier reingesetzt oder ist das so meine eigene Idee gewesen? Wo ist die Legitimation? Wir haben das ja in unserer Gemeindeordnung auch festgelegt halt, ob ein Pastor oder ob ein Kirchvorsteher ins Amt eingeführt wird, muss er vor die Gemeinde hintreten, dann wird ihm dieses Formular vorgelesen halt, nicht, bist du davon überzeugt, dass sich der Herr in dieses Amt gesetzt hat. Und das ist nicht nur irgendwie so ein äußeres Schmuckding, wo man sagt, naja, so haben das schon über hunderte von Jahren die Leute gemacht. Nein, darauf kommt es an, dass man wirklich sagt, der Herr hat mich berufen in dieses Amt, so wie das in der Bibel auch weitergeht, ob das mit den Jüngern ist, ob das mit den Aposteln ist, halt nicht berufen durch den Herrn. Und wenn das fehlt, dann kann unsere Absicht die allerbeste sein im Dienst, aber dann liegt da kein Segen drauf. Das ist ganz wichtig, die Legitimation durch den Herrn. Hermann Betzel, der Bischof der Bayerischen Landeskirche, der vor 100 Jahren schon gestorben ist, hat gesagt, an nichts leidet die evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie an den nicht berufenen Amtsträgern. Und das ist bis heute ein ganz wahres Wort. Die nicht berufenen Amtsträger, die zwar hervorragende Theologen zum Teil sind, aber nicht den Ruf des Herrn klar haben, keine Legitimation halt nicht. Und das ist ein großer Fehler, das ist der Fehler, der grundlegende Fehler, dass Abimelech aus sich selbst heraus sagt, das will ich will König werden, aber nicht die Berufung Gottes hat. Keine Legitimation durch den Herrn. Ein zweites, er gründet seine Herrschaft auf Geld. Wenn ich keine Legitimation durch den Herrn habe, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich mich menschlich, irdisch, weltlich organisiere. Und dann wird mich einer bedienen, das ist der Widersacher, und der wirkt immer wieder durch Geld. Nicht, dass Geld an und für sich teuflisch ist, das wissen wir, aber dadurch kann der Widersacher immer wieder verführen halt. Und das ist immer etwas ganz Krummes, wenn in der Kirche, in der Gemeinde über Geld Dinge geregelt werden soll. Das ist etwas ganz Krummes. Und hier im Volk Gottes will einer König sein und er geht hin, dann lässt er sich noch, und das ist ja hier auch handgreiflich, 70 Silberstücke aus dem Tempelschatz des Baal Berit geben. Da sieht man, wo da der Hintergrund ist, zu sagen. Und damit kauft er sich Leute und das ist seine Heeresmacht. Und damit kann er erstmal die ersten Schritte tun, damit er die Söhne des Gideons umbringt halt. Aber es ist das Geld, das ihm das möglich macht. Natürlich, er beredet erstmal die Leute, sein eigener Wunsch, aber dann sind die in sichem so und sagen, okay, der braucht eben ein paar Flocken an die Hand, damit er ein paar Leute andingen kann, ruchlose Leute. Und dann kann es losgehen. Und das ist ein großer, großer, großer Fehler, wenn man Dinge im Reich Gottes, im Volk Gottes, in der Gemeinde, jetzt übertrage ich es auf unsere Zeit, auf Geld gründet. Und da muss man immer wieder aufpassen. Nochmal, Geld an und für sich ist nichts Teuflisches. Aber Geld kann der Widersacher immer wieder gebrauchen, auch in der Gemeinde Jesu, dass Dinge falsch eingesetzt werden. Dass Leute auch glauben, über Geld Dinge steuern zu können. Wir haben ja in unserer Gemeinde ein System mit der Kirchensteuer, da ist vieles krumm und schlecht dran. Aber glauben Sie mir, wenn man so Berichte von Kollegen aus freien Gemeinden sieht, die dann entsprechend auch in der Gemeinde dann ihren Haushalt zusammenkriegen müssen, die dann aber so ein oder zwei Großspender haben, die manchmal drei Viertel des Gemeindehaushaltes tragen, die das geben. Und glauben Sie mir, was dann zum Teil passiert in so freien Gemeinden, wenn dann so ein Großspender irgendetwas möchte? Dann geht es auf einmal nicht mehr um die Theologie, die dahinter steckt, dass ich sage, das ist jetzt für die Gemeinde oder um die Theologie. Da ist es ganz häufig so, dass einer einfach die finanzielle Potenzialität hat und dann können Dinge umgesetzt werden. Das führt häufig zu Problemen und Schwierigkeiten. Auch das ist wichtig. Wir müssen immer wieder gucken, dass wir nicht auf das Geld gehen. Man kann in der Kirchengeschichte 2000 Jahre sehen. Fast immer hat die Gemeinde klein und arm und mittellos begonnen. Da war es sehr häufig rein und klar. Und wenn der Widersacher es zu Anfang böse meinte, dann hat er die Gemeinde blutig verfolgt.
Aber wenn es irgendwann nicht mehr ging mit der Verfolgung, weil das Blut der Märtyrer führt zu Gemeindewachstum, da fällt dir noch was ganz Widerwärtigeres ein, dann schmeißt er sie mit Geld zu. Und dann sind Dinge ganz anders. Wenn wir sehen, die evangelische Kirche in Deutschland, wenn wir sehen in Bremen, wir haben mehr als 300.000 Mitglieder in den letzten 50 Jahren verloren. Das heißt, wir haben heute noch 190.000 Mitglieder hier, über 300.000 Menschen sind weniger hier in der Kirche. So, es ist aber noch nie um Mission und Evangelisation bei uns am Kirchentag gegangen. Es ging aber immer noch ums Geld. Das Geld, das Geld, das Geld und das Geld. Und wir machen den Tanz ums Geld, ums goldene Kalb, das ist immer noch da. Und darauf gründen wir vermeintlich unsere Existenz als Kirche. Wenn man die Synoden, das ist nicht nur in der bremisch-evangelischen Kirche so, das war in der westfälischen Landeskirche so, das war in der kursischen Landeskirche und das ist auch in den freien Gemeinden zum Teil so, da geht es immer ums Geld. Zu sagen, oh, wir müssen gucken, wie viel gibt denn unser Konto her, und dann wissen wir noch, wie lange, wie ist halt nicht, und ganz häufig nicht mehr geguckt auf das, was eben Gott will und was Gott möchte halt, dann ist unsere Existenz auf Geld gegründet und das ist ein Fehler. Das ist auch privaten Fehler, das wissen wir halt nicht, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen halt, wir müssen uns auf den Herrn verlassen. Doch wir neigen als Menschen immer, nicht nur als Gemeinde und Kirche, als Menschen immer wieder dazu, uns verführen zu lassen und zu gucken, naja, mein Sparbuch und meine Aktienanleihen und all diese Dinge halt nicht, die sagen uns dann, was meine Zukunft mir zu bringen hat oder nicht halt. Und das ist ein großer Fehler, den macht Abimelech und den machen auch wir leider immer wieder. Ein drittes, wo ein Fehler Abimelechs drin liegt, ein ganz furchtbarer Fehler, er stellt sich gegen seine Brüder und das ist ja noch sehr human formuliert, er geht hin und bringt seine Brüder um. Gideon hat mehrere Frauen gehabt, halt, auch Nebenfrauen halt, und da sind eine ganze Menge Söhne zusammengekommen. Also mit dem Abimelech und mit dem Jotham, der überlebt, sind es 72. Und bis auf den Jotham bringt er alle anderen um. Ganz klar dagegen. Der weiß, die haben auch Anrechte, tiefere Anrechte, die vielleicht abgeleitet werden aus der Abstammung von Gideon halt nicht. Und er bringt sie um. Er geht gegen seine Brüder. Und da liegt kein Segen darauf, wenn wir sagen, egal was meine Mitmenschen machen, was mein Nächster macht, Hauptsache ich, Ellenbogen raus und wir verwirklichen uns und wir stellen uns gegen unsere Brüder. Ist mir egal, was mit meinem Nächsten passiert, Hauptsache ich. Da liegt kein Segen drauf. Das, was Jesus als höchstes Gebot benennt, das wissen Sie alle einmal, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und nicht gegen den Nächsten stellen und auf Kosten des Nächsten Karriere machen, Hauptsache ich komme weiter, ganz gleich was mit dem anderen passiert, sondern wir sollen diesen Fehler Abimelechs nicht machen, zu sagen, mich interessiert das nicht, ich lasse die verrecken, ich bringe sie sogar um halt, um nach vorne zu kommen, sondern wir sollen uns nicht gegen die Brüder stellen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi verkündigen. Hier sieht man genau, wie es nicht zu sein hat. Das ist genau der Gegenentwurf zu christlicher Ethik, zu sagen, ich will mich hier weltlich verwirklichen und ich opfere im wahrsten Sinne des Wortes meine Nächsten eben auf einem Stein, auf einem Altar, eben für meine Karriere, für mein Fortkommen. Er stellt sich gegen die Brüder und das ist nicht nur bei ihm falsch, sondern eben auch bei uns, wenn wir sehen, dass wir auf Kosten anderer Menschen Karriere machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht im Beruf Leistung bringen und wenn wir der Beste sind, auch befördert werden. Darum geht es nicht. Aber es geht schon los in der Familie, wenn man dann auf Kosten der Kinder sagt, jetzt muss ich aber und das ist dran und die nächste Gehaltsstufe und der nächste Zulage, ich muss oder auf Kosten meiner Frau. Und zu sagen, ich muss, da muss man aufpassen, dass man sich nicht selber nach vorne bringt, aber viele andere auf der Strecke bleiben, das ist nicht Gott gewollt. Und ein vierter Fehler, den Abimelech macht, den wir hier sehen können, er steht in Verbindung mit den Götzen. Das Geld, was er bekommt, auch das ist etwas zu sehen halt, er beginnt seine Herrschaft damit, dass er das Geld kriegt aus dem Tempel des Baal-Berit. Wir erinnern uns daran, sein Vater, der gesegnete Gideon, der beginnt seinen Dienst damit, dass er eben das Bild der Astarte umgeschlagen hat, umgehackt hat. Da sagt er, er trennt die Verbindung zu den Götzen und deshalb geht er gesegnet. Und hier genau der Gegenentwurf, hier ist jemand, der will von sich aus etwas werden halt, nicht von Gottes Berufung, auch da erinnern wir uns an die Berufungsgeschichte, die Gideon erlebt hat. Hier ganz anders der Gegenentwurf halt, eben keine Berufung und er geht bewusst die Verbindung mit den Götzen ein. Er ist da in einer Abhängigkeit, eben um seine politische Macht zu zementieren. Und das ist etwas, was nicht sein soll halt. Die Verbindung mit den Götzen, auch da haben wir häufig drüber gesprochen halt, soll nicht sein. Ich habe immer wieder gewarnt davor, bitte prüft euch, ob es neben dem lebendigen Gott in Jesus Christus irgendwelche anderen heiligen Dinge bei euch gibt, irgendwelche Talismänner, irgendwelche Glücksbringer, irgendwelche Gegenstände, von denen ihr irgendeine Kraft, irgendeine Heiligkeit erwartet. Und wenn es ein Holzkreuz ist und wenn es ein Bild von der Jungfrau Maria und sonst was, wo man sagt, das ist doch christlich. Nein, das sind Dinge, die sind nicht geistlich. Das sind Verbindungen, die nicht in Ordnung sind und die sollen nicht sein. Wir wollen nicht die Fehler Abimelechs machen. Diese vier Fehler, er hat keine Legitimation durch den Herrn, er gründet seine Herrschaft auf Geld, er stellt sich gegen seine Brüder und er steht in Verbindung mit den Götzen. Amen. Wir wollen singen, weil es darum geht, Abimelech will ja das Königtum an sich ziehen, dass Jesus der König ist. Jesus Christus herrscht als König, Lied 12. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 11. Lied 12, Jesus Christus herrscht als König, die Strophen 1 bis 3 und 11. Und 11. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrscher dort im Himmel, hier im irdischen Göttingen, ist zu seinem Dienst bereit. Der Herr ist einer und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich. Dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will Glauben reden rufen, auch ich schon auf Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig, wehret, lebet, ruhet.
Ja, Abimelech heute Thema und dann dieser Übergang vom Richtertum zum Königtum. Das ist eine Sache, der letzte Richter, den wir haben, Samuel. Er ist derjenige, der noch das Richteramt wahrnimmt, aber dann schon eine neue Epoche einleitet, nämlich das Königtum zunächst unter Saul, dann unter David und unter Salomo. Könige, die eingesetzt sind, und dann geht es natürlich weiter mit den Königen im Südreich, im Nordreich und Juda und Israel halt, die Form, die dann bis zur Zerstörung des Tempels 587 als Staatsform Bestand hat, also über 400 Jahre lang. Aber bei diesem Übergang, ähnlich wie hier, bei diesem gewaltsamen Versuch des Abimelechs, das Königtum an sich zu ziehen, gibt es eine grundlegende Problematik. Das Königtum ist nicht die von Gott gewollte Form der Regierung, wie Gott es für sein auserwähltes Volk vorgesehen hat. Gott hat die Israeliten befreit aus der Knechtschaft eines Königs, des Pharaos, und hat sie geführt in das gelobte Land. Und dort wollte er als ihr König, als oberster Herrscher mit ihnen zusammen in Gemeinschaft sein. Und jetzt schauen die Israeliten auf die Völker um sie herum. Die haben Könige und sie wollen auch einen König haben. Sie wollen auch das haben, was die Fremdvölker in ihrer Umgebung auch besitzen. Aber das ist eben nicht nur eine Frage der politischen Systematik, sondern eben zutiefst der Gottesbeziehung halt. Das sagt ganz viel über das Staatswesen in Israel aus, denn Gott ist der König Israels. Das ist eins der grundlegendsten Bekenntnisse im Alten Testament. Das wird immer und immer und immer wieder betont. 2. Mose 15. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Es gibt in dem Buch der Psalmen, Psalm 93 bis 99, eine ganze Gattung. Das sind sogenannte Jahwe-Königspsalme, die immer wieder zu hohen Festen gesungen wurden. Unter anderem der Psalm 98. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König, das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis, die darauf wohnen. Psalm 146. Der Herr ist König, ewiglich dein Gott Zion für und für. Das heißt, Gott ist König. Und jetzt kann ich irgend so ein Mannequin herkommen und sagen, ich bin König. Das ist Majestätsbeleidigung. Das ist eben nicht nur eine andere politische Form, eine Monarchie, statt eben so einer Theokratie, die das Richtertum ja so ein Stück weit war. Das ist etwas, was sich gegen Gott richtet. Und das ist etwas, was Gott auch ganz klar benennt. Also nicht nur hier in der Kritik, die wir gleich lesen werden, wenn wir die Jotamsfabel lesen. Das ist ja ein Wort, das dem Jotam durch Gott auf den Mund gegeben wird. Auch in 1. Samuel 8, als dann der Wunsch herangetragen wird an den Samuel, wir wollen König, wir wollen König, wir wollen König, sagt Samuel klar und deutlich, sie haben, sagt Samuel, ihr habt mich verworfen, sie haben mich verworfen, durch diesen Wunsch haben sie mich verworfen, Abkehr von dem lebendigen Gott. Und der Beginn des Königtums, bei all der Herrlichkeit bei David, bei all der Herrlichkeit Salomos, wir denken immer, das sei so toll, das ist die nicht von Gott gewollte Form, sondern er wollte ihr Regent sein. Er wollte König sein. Auch das nochmal bei Jesus dann, bei der Einsetzung. Wir haben ja im Karfreitag die Predigt, da hatte ich die überschrieben gehabt, halt der Protest gegen den Titel. Da stand dann drüber bei dem Kreuz Jesus Christus, der König der Juden. Ich habe diese beiden Stellen nochmal mitgebracht, halt nicht. Einmal Johannes 19, 19, dass Pilatus schreibt, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Jetzt haben sie auf einmal einen König, der aber auch gleichzeitig Gott ist. Und das wollen sie nicht. Da kommen sie hin, da heißt in Versen 21, schreibe nicht der König der Juden, sondern er habe gesagt, ich bin der König der Juden. Pilatus aber antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Da ist die offizielle Einsetzung von Jesus ins Königamt, weil ja Pilatus, haben wir davon gesprochen, das Recht gehabt hätte als römischer Okkupant, der dort die Vertretung des Kaisers war, den König einzusetzen halt. Das ist etwas ganz Tiefgehendes. Jesus ist der König, so haben wir es eben auch gesungen. Gott ist der König und eben nicht irgendein Mensch, der sich zum König stilisiert halt, der auf Erden dann Herrscher wird, sondern das soll ja so sein bei den Jüngern Jesu, wenn einer herrschen soll, soll er der Diener von allen sein und eben nicht ein weltlicher Potentat. Und das ist auch im Alten Bund so gewesen. Dieses System ist nicht das gewesen, was Gott gewollt hatte. Auch was im Volk nicht unumstritten gewesen ist. Längst nicht alle Juden haben so gedacht, aber eine Mehrheit wollte dann einen König. Und zu diesem Übergang kommt es dann schließlich. Das ist ein Prozess, das ist auch ganz interessant beschrieben. Das ist nicht mit einem Mal, sondern hier deutet sich das schon an, bei Abimelechs Königtum. Und dann dauert das eine ganze Weile eben, wenn Sie das mal nachlesen wollen, das ist sehr spannend eben. Dieses erste Samuel-Buch ist im Prinzip der gesamte Übergang dieser Phase vom Richtertum zum Königtum, wie eine andere politische Form gefunden wird. Aber nicht nur eine andere politische Form, sondern eben auch, wo Gott ein Stück weit über vermeintlich weltliche Notwendigkeiten so ein Stück weit ins Abseits gesetzt wird. Ja, Gott ist wichtig, Jahwe ist wichtig, aber wir müssen uns ja erstmal politisch orientieren. Aber wir müssen ja erstmal nach den Spielregeln dieser Welt. Aber wir müssen ja militärisch stark aufgebaut sein. Und dieser Übergang, der wird sehr stark in Saul, jetzt komme ich wieder zurück zu einem geschichtlichen, biblischen, personenhaft sichtbar. Saul ist der erste König Israels, der von Gott eingesetzt wird, von Samuel gesalbt, aber auch später von Samuel verdammt, dem wird auch der Segen genommen halt. Aber auch die Entstehung des Königtums ist in der Schilderung etwas ganz Seltsames. Es ist sehr spannend, also das wird ganz lange berichtet in den drei Kapiteln 1. Samuel 9, 10 und 11.
Und da ist es interessanterweise so, dass da nicht Saul auf eine Art und Weise zum König gemacht wird, sondern dass die Bibel hier drei unterschiedliche Szenarien skizziert, wie Saul zum König wird. Das eine ist, das klingt fast lächerlich, also die Eselinnen seines Vaters sind abgehauen und er sucht die Eselinnen, also was ganz Profanes, Dämliches, nicht? Und findet das Königtum. Das ist auch so eine Botschaft der Bibel halt drin ist. Also dann trifft er ja Samuel halt und hat ja dieses Motiv, Saul sucht die Eselinnen, findet das Königtum. So nach dem Motto, das passt gar nicht zusammen. Nicht ein König, das stellen wir uns ganz anders vor, nicht? Der wird außer Welt geguckt halt. So ist das hier nicht, sondern hier wird so auch so ein ganz negativer Beigeschmack mit hineingegeben. Diese seltsame Suche der Eselinnen und das Finden eben Samuels von Saul. Dann gibt es aber eine zweite, ganz losgelöste Erzählstrang, dass er dann nochmal eingesetzt wird über einen Loswurf. Sie wissen das mit diesen beiden Losen, die der Hohepriester gehabt hat, nicht, wo dann gesagt wird immer wieder Ja und Nein. Und über dieses Losverfahren wird er nochmal zum König bestimmt. Also hier zeigt sich auch natürlich eine gewisse Nicht-Zufälligkeit, da ist ja Gott dahinter, aber schon ein ganz anderes Prinzip dessen, wie er zum König gemacht wird. Und dann gibt es noch einen dritten Erzählstrang, der berichtet eben davon, dass er quasi noch als Richter einen Sieg über die Ammoniter erringt oder als charismatischer Führer und dann eben ob des Sieges ja ausgerufen wird zum König, so wie das früher die römischen Legionen immer taten, also wenn die einen starken Sieg hatten, hatten immer Angst die Senatoren, dass dann die Heerführer von ihren Legionären zum Kaiser ausgerufen wurden, deshalb durften die nicht nach Rom reinziehen halt mit ihren Legionen halt, und so passiert das hier mit eben Saul, der ausgerufen wird halt. Also ganz unterschiedliche Stränge, die da eine Rolle spielen, Gott lässt es zu, aber er verurteilt das. Und das ist auch etwas, ich sag das mal, nichts Sauberes so richtig, auch wenn Saul gesalbt wird von Samuel, weil Gott es ja ablehnt. Gott lässt etwas zu, was er nicht möchte. Und das ist nicht sauber. Das ist aber auch die Wahrheit unseres Lebens, ganz viele Dinge. Deshalb habe ich das so erzählt, dann kommen dann unterschiedliche Dinge zu. Man denkt, das ist es ja so und ich habe hier Bestätigung. Aber Gott hat eigentlich ein Nein zu dem, was ist, lässt aber die krummen Wege und falschen Wege zu, die gegangen werden. Genauso ist es hier eben bei der Entstehung des Königtums, als das Richtertum abgeschafft wird und Saul dann zum König wird. Dieser Saul ist so ein Übergangskönig, ich habe das immer wieder gesagt, er ist eher noch großer Richter, den König, er hat noch keinen Beamtenapparat, wie dann später David, er verlässt sich immer noch auf diesen Heerbann, dieses sehr schlecht funktionierende Instrument, was eben bei David, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mit den Profikriegern besser funktioniert. Er hat aber schon, das muss man sehen, eben einen Dynastieanspruch, das ist ganz wichtig für einen Monarchen, dass er sagt, meine Nachkommen werden auch König sein. Bei den Richtern war es so, dass Gott sie bestimmt hatte, auserwählt hatte. Auch da hat es immer wieder diesen Anspruch gegeben, das haben wir bei Abimelech gesehen, dass auch dann Dinge weitergeben, dass die weiter im Amt geführt werden, aber beim König ist das anders. Auch das ist so, wenn immer gefragt wird bei uns im Konfirmandenunterricht, wer sind denn die ersten drei Könige Israels, dann sagen die natürlich, da korrigiere ich die Konfirmanden auch nicht, ja, das ist eben Saul, David, Salomo. In Wirklichkeit müsste man aber sagen, die ersten Könige Israels sind gewesen Saul, David und Ischboschet. Denn die ersten 7 Jahre über Israel ist nämlich noch dann Ischboschet, der Sohn Sauls, auch König halt. Der fällt so ein bisschen runter, aber die Bibel berichtet auch eindeutig davon, dass eben da schon eine Dynastie ist. Übrigens eine Dynastie, die dann David auch ausmerzen lässt, nicht? Die lässt er auch alle umbringen. Also der gesalbte David, wenn wir hier gleich über Abimelech da so ein bisschen die Nase rümpfen, da müssen wir sehen, das war auch üblicher Brauch, übrigens auch von Gott angeordnet halt, auch dass die Ausrottung, zu sagen, wenn dann ein neuer König kommt, dann werden die Vorfahren der Alten ausgerottet. In Juda ist es allerdings so, dass das dann nicht mehr nachkommt. Also bei Juda ist bis zu Zedekia alles Nachkommen von David. Aber im Nordreich, da hat es mehrfach andere Dynastien gegeben, also unter Omri, Simri, die haben also sich gegenseitig auch dann wiederum komplett dann abgeschlachtet halt. Das ist einfach mal so dieser Übergang von der Richterzeit ist für Historiker sehr interessant zu sehen, wie sich da in Israel vieles entwickelt hat, eben zu sagen, wie von einer Staatsform zur anderen gegangen wird. Das ist historisch nicht zu betrachten halt, aber es ist eben wichtig, es geht theologisch um eine Beleidigung des lebendigen Gottes und das führt auch zum Unglück gegenüber Israel, dass eben das Heil in einer politischen Struktur gesucht wurde und eben nicht im theologischen Vertrauen auf den lebendigen Gott. Auch das übrigens etwas ganz Entscheidendes des reformierten Protestantismus, dass wir wirklich sagen, wir suchen auch allein das Heil eben in Jesus Christus. bei allem, wo wir als Bürger dieses Staates oder dieser Welt auch mitmachen und auch dann uns demokratisch einbringen, gar keine Frage. Wir wissen aber um die Königsherrschaft Jesu Christi. Die steht über allem und die muss über allem stehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Nicht eine falsch verstandene Zwei-Reiche-Lehre, wo man gerade im Dritten Reich auch die schweren Problematiken hat, wo man sagt, ja natürlich, Gott ja, aber Hitler ist ja auch Gottes Offenbarung, da ist ja etwas, wir müssen da dem König, nein, wir müssen nur dem König, Jesus Christus und alles andere ist dem nachgeordnet. Zum Steckbrief Abimelechs, dass wir da noch einmal vor Augen haben, kurz zusammengefasst, wer das ist, mit wem wir es da zu tun haben. Abimelech ist der Sohn Gideons, dieses Jerubals, dieses großen Streiters. Und sein Name bedeutet übersetzt, mein Vater ist König, da werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen, zu der Absonderlichkeit und Falschheit dieses Namens auch, aber da kommen wir gleich zu. Er ist der Sohn einer Nebenfrau Gideons, also ich habe das eben schon gesagt, 72 Söhne insgesamt, da werden sicherlich auch ein paar Töchter dabei gewesen sein. Also er hat eine zahlreiche Frauen gehabt. Das Besondere hier ist, dass diese Frau, weil sie in Sichem wohnte, eine Kanaanäerin ist. Und das zeigt hier auch nochmal einen zusätzlichen Konflikt. Hier ist es zu einer Vermischung gekommen, eben mit den Völkern des Landes, was Gott ausdrücklich verboten hatte, mit all den Dingen, die damit hineingetragen werden. Auch eine Feindschaft, die sich eben entsprechend dagegen wendet halt. Dieser Konflikt der Kanaanäer eben mit den Israeliten wird dann in der Familie sichtbar, dass es da zu einem furchtbaren Blutbad kommt. Und es ist auch die mütterliche Verwandtschaft, das heißt also nicht die Israeliten, es sind die Kanaanäer, die helfen, dass eben Abimelech zum König über Sichem wird. Er ist dann insgesamt 3 Jahre Regent gewesen. Wir müssen da sprechen von so einem Stadtkönigtum halt, der natürlich auch Einfluss hatte. Da haben sich ihm auch Teile anderer Stämme angeschlossen. Der ist auch, das erzählt dann dieses Kapitel, diese Verse berichten, wenn nicht militärisch relativ erfolgreich. Der muss sich auch beweisen halt, das gelingt ihm auch. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie über ganz Israel, sondern ein Stadtkönigtum, wie es damals bei den Kanaanäern viele Stadtkönige gab. Wir würden da eher von einem Titel, ich sag mal, wenn wir das auf unsere Verhältnisse übertragen, von einem Fürstentum sprechen oder sowas halt, nicht so ein großes Gebiet, das werden vielleicht 20 mal 20 Kilometer oder sowas gewesen sein, die er letztlich beherrscht hat halt, aber dort eben als ein ja, absoluter Herrscher, der dort das Sagen hatte halt, der die letzte Instanz gewesen ist. Dieser Abimelech wird verflucht durch eine Fabel, die werden wir gleich betrachten, die bekannte Jotams-Fabel, eine sehr literarisch interessante Sache, da arbeiten sich immer wieder Theologen dran ab und wenn sie Hebräisch lernen würden an einer deutschen Universität, dann müssen sie im Hebräischkurs irgendwann diesen Text auch übersetzen halt, der kommt immer wieder dran, einfach weil der auch literarisch so interessant und spannend ist halt. Er findet ein tragisches Ende, denn dieser Fluch, der in dieser Fabel ausgesprochen wird oder von Jotam ausgesprochen wird, den trifft ihn und zwar ein ganz furchtbares Ende. Es ist so, dass er bei der Belagerung einer Stadt und das auch besonders, sie haben fast die ganze Stadt eingenommen, sind dann vor der Burg, die ist ein bisschen besser befestigt und da geht eine Frau hin und nimmt einen Mühlstein, also das mit dem sie mal, also so eine Handmühlstein, mit das Mehl gemahlen wurde und schmeißt den einfach die Mauer runter, trifft ihn, der Schädel zerbricht. Und weil er nicht will, dass irgendwann welche Leute über ihn sagen, ja, eine Frau hat mich umgebracht, da geht er zu seinem Waffenträger und sagt zu ihm, bring mich um. Also macht Selbstmord, auch das ist etwas im Judentum ganz, ganz Verpöntes halt zu sagen, und lässt sich quasi von eigener Hand durch seinen Waffenträger richten. Auch das nochmal ein sehr, sehr tragisches Ende. Das einfach nochmal so zur Person Abimelechs, dass wir so ein Stück weit ihn vor Augen haben. Ich habe erzählt von der Jotam-Fabel, die möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Das sind die Verse 7 bis 21 mit dem, was der Jotam, also der jüngste Bruder, von ihm gemacht hat. Er hat dieses Blutbad überlebt, weil er sich versteckt hat. Und jetzt geht er hin und wir lesen dann Folgendes in Richter 9, 7 bis 21. Als das dem Jotam angesagt wurde, ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Gerizim, erhob seine Stimme und rief und sprach zu ihnen: Höret mich, ihr Männer von Sichem, dass euch Gott auch höre. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben und sprachen zum Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben?
Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du und sei unser König. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, ist es wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt? So kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons. Habt ihr nun recht und redlich getan, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Und habt ihr wohlgetan an Jerubbaal und an seinem Hause? Und habt ihr ihm getan, wie er es um euch verdient hat? Denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben gewagt, um euch aus der Hand der Midianiter zu erretten. Aber ihr habt euch heute gegen meines Vaters Haus aufgelehnt und seine Söhne getötet, 70 Mann auf einem Stein. Und habt Abimelech, seiner Magd Sohn, zum König über die Männer von Sichem gemacht, weil er euer Bruder ist. Habt ihr nun heute recht und redlich gehandelt an Jerubbaal und an seinem Hause, so seid fröhlich über Abimelech und seid fröhlich über euch. Wenn nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Männer von Sichem und die Bewohner des Milo. Und gehe auch Feuer aus von den Männern von Sichem und von den Bewohnern des Milo und verzehre Abimelech. Und Jotham floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging nach Beer und wohnte dort. Also das ist die Jotams-Fabel zunächst einmal, diese Geschichte von eben diesen Bäumen halt, denen allen angeboten wird, König zu sein und die alle fröhlich abwinken und sagen, nee, das wollen wir nicht machen halt und lediglich der Dornbusch, der es annimmt und dann eben entsprechend dieses Fluchwort, wenn das in Ordnung war, dann sei ja alles okay, aber wenn das nicht richtig war, was ihr getan habt, dann möge eben der Herr euch verzehren. Und ich möchte zu dieser Jotams-Fabel so drei Punkte rausgreifen. Einmal diese Baumbilder, die eine sehr scharfe Ablehnung des menschlichen Königtums bieten. Also in der Bibel finden wir das immer wieder, schon in den Büchern Mose, wenn das Königsgesetz beschrieben wird, aber eben auch dann, was ich eben schon sagte, in 1. Samuel 8 halt, wenn es da heißt halt, dass der Herr da sagt halt, dass sie ihn verworfen haben und er nicht mehr König sein soll, wenn eben dieses Ansinnen ist, dass das Volk einen König bekommt. Aber eben auch hier in einer sehr feinen, literarisch sehr ungewöhnlichen Form für die Bibel. Wir finden da nicht viele Märchen und Fabeln, die erzählt werden. Hier haben wir so eine Geschichte, die etwas deutlich machen will, mit der Jotham eben etwas ausdrückt. Und da muss man auch nochmal genau hingucken, weil diese Bäume eben Bilder enthalten. Also wenn zum Beispiel der Ölbaum sagt, ich will nicht König sein, dann ist aber das, was eigentlich der König braucht. Der König wurde gesalbt. Also Samuel läuft erst zu Saul, Babs, Salböl über ihn. Dann David, Sie kennen die Geschichte mit Isai, die ersten 7 Söhne sind es nicht. Und dann kommt eben David vom Feld, den lässt er holen und er kriegt das ganze Salböl über sich. Auch als Jesus, bevor er gekreuzigt wird zum König, wird er gesalbt. Es ist Maria, die hingeht und das Öl bricht. Also das gehört mit dazu. Das Öl ist nur Bestandteil des Königtums. Das ist wie die Krönung quasi. Das ist so die Verwegnahme ohne Salbung. Kein König sein. Übrigens, auch für uns heute, das ist nochmal ein tiefes Motiv, kein Königskind sein ohne Salbung durch den Heiligen Geist. So wie die Könige im Alten Testament gesalbt werden mussten, um das Königsamt anzutreten, muss der Mensch gesalbt werden durch den Heiligen Kind, den Heiligen Geist, um Kind des Höchsten zu sein. Geschöpfe sind wir alle, Kinder Gottes werden wir nur durch die Salbung des Heiligen Geistes, durch die geistliche Wiedergeburt. Und jetzt lehnt hier der Ölbaum das ab und damit ist eigentlich das Wichtigste für das Königtum abgelehnt. Das steckt als Bild dahinter, nicht das Öl. Der gibt seine Fettigkeit nicht. Kein Öl, eigentlich auch keine Salbung, kein König. Dann ist aber auch der Feigenbaum und der Weinstock hin und sagen, wir lehnen das ab. Und auch der Feigenbaum und der Weinstock haben etwas zu geben. Das sind Synonyme eben für Essen und Trinken.
für Essen und Trinken sehr hochwertig. Die Feige ist ein sehr hochwertiges Obst, halt zu sagen, mit der Süßigkeit und der Wein natürlich einfach für das mithöchste Getränk, was man haben kann. Und das ist ja das eigentlich auch, was der König dem Volk zu geben hat. Der König soll ja, wenn es ein guter Monarch ist, in der Vorstellung derer, wenn man sich sowas wünscht, soll ihnen ja letztlich dafür sorgen, dass sie ein besseres Leben führen, damit sie Essen und Trinken haben können. Aber das kann ihnen der König nicht geben hier, nicht das hier, weil Feigenbaum und Weinstock verwehren es halt nicht. Das ist auch eine Ablehnung. Der König, den ihr bekommen werdet, der wird sich selber, so heißt es auch bei den Königen, die Taschen voll machen. Aber der wird euch nicht Essen und Trinken geben. Unser König gibt uns Essen und Trinken, da dürfen wir uns immer wieder am Abendmahl dran erinnern lassen, halt nicht, dass er uns Brot und Wein gibt. Das ist ein Zeichen für unseren König, den wir haben. Und dann kommt der Dornbusch, das ist so ein anderes, der Dornbusch ist unnütz, das ist ein unnützer Baum, der sagt, legt euch in meinen Schatten. Ein Dornbusch gibt ja keinen Schatten. Der Witz an dieser Geschichte, der hat ja keine Blätter, das ist ein dürres Gestrüpp, der kann keinen Schatten geben. Und es gibt auch keine Früchte an ihm. Was ein Dornbusch kann, das weiß man halt, man kann sich an ihm nur verletzen und der kann wunderbar abgebrannt werden, wenn man irgendwo da so dürre Dorndinger hat, die sind halt so zu brennen. Das ist etwas zu sagen, komplett ungeeignet. Und genau das ist das, was dahinter steht. Wenn halt ein Mensch sich zum König macht, dann ist das komplett ungeeignet. Vorsicht, sagt diese Fabel, das ist der Hintergrund, diese Aussage zu sagen, da ist kein Segen Gottes, da ist nicht das Öl dabei, ihr werdet kein Essen trinken kriegen, ihr werdet euch nur daran die Finger verbrennen und er wird euch letztlich verletzen. Also eine ganz, 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 ganz scharfe Ablehnung des menschlichen Königtums, den wir hier sehr fein, sauber verpackt in dieser Geschichte letztlich finden. Ein zweites, was ich aus der Jotams-Fabel sagen möchte, vielleicht ist das dem einen oder anderen bekannt, trotzdem möchte ich es nochmal sagen, nicht jeder ist ja ganz tief theologisch zu Hause. Berge haben ja in der Bibel immer wieder eine tiefe Bedeutung halt, denken Sie an den Berg Moria bei Abraham, Berg Golgatha müssen wir gar nicht von sprechen halt, immer wieder an Bergen halt, am Karmel, wo das Gottesurteil passiert halt nicht, also am Sinai, wo die Gesetze gegeben werden, es sind immer wieder Berge, die eine große Rolle spielen und auch der Gerizim, der Berg, der hier benannt ist, ist ein wichtiger Berg der Bibel. Der Gerizim ist ein Berg südlich dort von Sichem und etwa so knapp 900 Meter hoch. Und in der Bibel wird gesagt, in den fünf Büchern Mose, was dann auch in Josua passiert, dass eben wenn die Völker, wenn das Volk in Israel ist und die Stämme dort sind, dann soll von dem Berg Gerizim aus gesegnet werden und von einem anderen Berg, der Ebal, der ebenfalls bei Sichem liegt, da soll geflucht werden. Und es sollten sich sechs Stämme, nämlich Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef, Benjamin, ich sage jetzt mal, das sind alles so die Pluspunktstämme auch so gewesen halt nicht. Da sind die Priester dabei, ist der Stamm, aus dem Jesus ist, da ist Josef, der ist aus Ägypten. Also die sind eher so positiv belegt, stärker als die anderen, die sich auf den Ebal stellen sollten und sollten daher den Fluch verkündigen. Das ist eine ganz seltsame Szene zu sagen, sechs auf dem einen, sechs auf dem anderen. Und das soll geflucht bzw. gesegnet werden von diesem Berg. Und jetzt geht auf diesen Berg, auf diesen Gerizim, der eigentlich zum Segensberg Israels auserkoren ist. Dort geht Jotam hin und verflucht im Prinzip damit Abimelech. Er sagt natürlich, Gott möge euch prüfen. Er sagt erst das eine, wenn es gut ist. Aber weil er Gottes Wort hat, weiß er eben, dass es der Fluch ist. Das werden wir gleich zum Schluss sehen. Halt. Das Ende Abimelechs halt, dass es der Fluch ist, der kommt. Also das ist nochmal eine besondere, sagen wir mal, Konnotation, dass eben klar vom eigentlichen Segensberg Israels kommt der Fluch. Also das ist so von der Stätte her etwas ganz Besonderes, auch etwas zu sagen, ein ganz klares, wo Gott sich durch den Jotam gegen diesen Abimelech wendet. Also ein ganz tiefes Zeichen auch der Örtlichkeit, die hier gewählt ist. Zum Gerizim vielleicht noch. Auf dem Gerizim stand das Hauptheiligtum der Samariter. Sie kennen also den barmherzigen Samariter, wir kennen all diese Geschichte. Und dann kriegen die Kinder so erzählt bei dieser Geschichte aus Lukas 10, ja, also mit den Samaritern, die hatten mit den Israeliten keine Gemeinschaft. Das stimmte. Obwohl die Samaritaner den Israeliten unglaublich ähnlich waren. Die Samaritaner sind ein Volk, das die Assyrer im Nordreich angesiedelt hatten, als sie 722 das Nordreich, die 10 Stämme, deportiert haben. Also bei den Babyloniern, 200 Jahre später knapp, ist es ja so, die nehmen Juda und Benjamin und bringen die an die Wasser Babels und lassen die alle zusammen wohnen. Bei den Assyrern waren das anders, also das war die Macht, die vor den Babyloniern dran war. Die Assyrer haben eine Politik gemacht, dass sie gesagt haben, wenn wir ein Land erobern, nehmen wir die Bevölkerung raus
und lassen die nicht zusammenwohnen, sondern zersiedeln die in alle Ecken. Die mussten dann sonst wo sein. Die Babylonier haben sie komplett angesiedelt, die Römer waren wieder ganz anders. Die haben gesagt, wir nehmen niemand raus, wir lassen die alle wohnen, wo sie sind, Teile und Herrsche, wir müssen uns so 10% der Bevölkerung nehmen. Die protegieren wir und die sorgen dann vor Ordnung im Laden. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Deshalb war das römische System so erfolgreich, weil die Teil der Bevölkerung korrumpiert haben. Die haben die nicht rausgenommen. Die anderen haben mit ihrer Besatzungspolitik immer Schwierigkeiten gehabt. Aber die Assyrer haben deportiert und haben dort einige andere Menschen angesiedelt, dort im Nordreich, die Samaritaner. Und die gehen hin und nehmen den Glauben der Juden in weiten Teilen an. Die Samaritaner haben bis zum heutigen Tag die 5 Bücher Mose. Das hatten sie auch zu Zeiten der Juden. Und als dann der Tempel zerstört worden ist in Jerusalem, kommen sie 515 und wollen, als dann der Tempel wieder neu aufgebaut wird, mithelfen. Und dann sagt Esra, nein, ihr dürft nicht, weil er nicht zu uns gehört, ihr seid nicht rein. Und dann gehen sie hin und bauen dort am Gerizim einen eigenen Tempel. Also die Samaritaner bis zum heutigen Tag akzeptieren nur die 5 Bücher Mose, nicht die Königsbücher, nicht die Propheten, sondern nur die 5 Bücher Mose, eben den Pentateuch. Die haben auch eigene Überlieferungen, das ist dann ganz interessant für die Historiker, wenn man guckt über die Schriftbeständigkeit, weil man da sehr alte Zeugnisse hat halt. Und die haben dort gelebt. Ihr Tempel ist dann 120 vor Christus zerstört worden von den Makkabäern, also aus tiefer Feindschaft. Das ist auch das Bild, was immer wieder kommt, wenn das eben ist mit Jesus, auch mit der Samaritanerin. Du sprichst mit mir, Johannes 4, nicht, wo wir auf diesem Berg anbeten, er ist da oben und er findet bei den, weil sie auch einen Messias erwarten, findet er bei den Samaritanern größere Annahme halt. Auch bis zum heutigen Tag gibt es dort Samaritaner, es ist nur eine ganz kleine Glaubensgemeinschaft, die sind etwa nur 1000 Leute stark halt, ganz wenige Dörfer in Israel, die auch bis zum heutigen Tag da Probleme haben, aber eine sehr interessante religionsgeschichtliche Entwicklung. Man könnte sagen, es ist ein Zweigtum der Juden, die würden sich vehement gegen wehren, aber in Wirklichkeit ist es so, weil sie auch die jüdischen Bräuche, Beschneidung, die Feste, Passach, alle genauso halten halt, sich auch mit dem Auszug mit hineinziehen, aber dort eben gelebt haben halt, das wie gesagt auch nochmal zum Gerizim, weil er bis zum heutigen Tag für sie das Hauptheiligtum darstellt und dargestellt hat. So wie der Tempel eben in Jerusalem, so war der Gerizim für sie und in Iran. Das nochmal zu den 5 Büchern Mose. In den 5 Büchern Mose haben sie alles genauso wie in den 5 Büchern Mose, nur überall, wo von dem Tempel die Rede ist, mit Jerusalem irgendwie eine Andeutung, ist alles bezogen auf den Gerizim. Das haben sie so ein bisschen umgeschrieben da drin. Ja, das zum Gerizim, zu diesem Berg, von dem aus eigentlich gesegnet werden soll, aber von dem eben hier Jotam den Fluch ausbringt. Und dann noch einige christologische Motive. Ich habe ja mal gesagt, Jesus im Alten Testament, da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen halt. Auch hier ganz viele Dinge, wenn man da tiefer reintaucht, ich werde das nur kurz anreißen halt. Das benennt ja Jotam und sagt, all die Wohltaten, die Gideon, mein Vater, euch getan habt, die habt ihr vergolten, indem ihr seine Söhne getötet habt. Da geht natürlich sofort das Licht an. Das Volk Israel kriegt erst den Weinberg geschenkt, Sie kennen das Gleichnis, und dann hat er die Leute geschickt, gib mir mein Erbe, und hat dann werden alle umgebracht, und schließlich schickt er seinen eigenen Sohn, der wird auch umgebracht. Genauso ist es mit Jesus. Gott schenkt Israel ganz viel, und als Dank für die Wohltaten bringen sie seinen Sohn um, töten ihn halt nicht. Also dieses Motiv, die Vergeltung der Wohltaten des Vaters durch die Tötung des Sohnes. Da müssen wir uns aber dann hüten davor, die Juden zu verurteilen, weil wir haben ja durch unsere Sünden Jesus mitgetötet. Gott hat uns so viele Wohltaten getan, trotzdem musste er sich für uns hinrichten lassen, weil wir solche Sünder sind. Auch dieses Motiv der Tötung auf einem Stein, zu sagen, hier werden 70 hingerichtet, auch so eine Vollzahl, und natürlich die Tötung auf dem Stein, auf dem Felsen Golgatha. Und auch die Ankündigung des Gerichtes, auch hier zu sehen, Gott lässt das Unrecht nicht vorbeigehen, er sieht es und er wird es vergelten. Auch das etwas, was ja am Kreuz ist, zu sagen, alles, was an Unrecht in dieser Welt passiert, es muss am Kreuz vorbei, am Richterstuhl unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also wie gesagt, auch hier könnte man sehr tief dort in die christologischen Motive eintauchen. Ich möchte jetzt aber zum Abschluss noch kommen zu den letzten Versen dieses Kapitel 9, nämlich auf das Ende Abimelechs, in dem auch eine Menge dann an Theologie letztlich drinsteckt. Wie gesagt, in den Versen dazwischen von 21 bis 50, die wir jetzt nicht gelesen haben, geht es darum, wie er sein Königtum absichert, wie er da Schlachten schlägt. Und dann wird berichtet, dass er eine weitere Schlacht schlägt. Abimelech aber zog nach Thebes, belagerte es und eroberte es. Es war aber eine starke Burg mitten in der Stadt. Dahin flohen die Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech allen seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm: Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat mich erschlagen. Da erstach ihn sein Waffenträger und er starb. Als aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Desgleichen alle böse Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf, und es kam über sie der Fluch Jothams, des Sohnes Jerubbaals. Auch das wieder eine sehr blutige Geschichte, wenn man so liest, sagt man, ja, das ist ja irgendwie ein Kriegsgeschehen halt nicht, aber was steckt denn da für eine Theologie hinter? Ich habe Ihnen einfach mal 5 Punkte rausgegriffen, die für mich einfach so sehr stark und sehr ansprechend sind halt, die ich Ihnen so ein bisschen auslegen möchte. Da ist erstmal der Name Abimelech. Abimelech heißt, wie gesagt, Sohn des Königs. Und es ist ein Name der Unwahrheit. Es ist ein Name der Unwahrheit, denn wenn er der Sohn des Königs gewesen wäre, hätte sein Vater König sein müssen. Er war nicht König, er war Richter. Er stimmt nicht. Es ist ein falscher Name. Und da müssen wir aufpassen, das ist so eine Sache, auch in dieser Welt gibt es eine Menge Namen, die falsch sind, falsch etikettiert. Ich kann mit Sprache so viel machen, aber dieser Name, der hat ja so einen Herrschaftsanspruch. Ich bin der Sohn des Königs, damit natürlich der König. Jesus ist der Sohn Gottes, damit natürlich Gott. So, aber er ist trotzdem unwahr. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns von falschen Namen, von falschen Worten, von falscher Rede, von falscher Lehre letztlich die Augen verblenden lassen halt. Jesus sagt, es werden viele kommen, die wir sagen werden, ich bin der Christus. Die werden sagen, so heißt es in der Endzeit, ich bin der Christus. Die beanspruchen den Königstitel, aber der ist es nicht. Und hier beansprucht auch einer ein Titel mit seinem Namen schon, auch wenn er sich den vielleicht gar nicht gegeben hat selber, dass er vielleicht vorher das schon gekriegt hat, das wissen wir nicht, ob das eine Sache war, die er vielleicht nachher bekommen hat, ihm nachträglich zugesprochen ist. Aber wie gesagt, ein falscher Name. Es ist aber auch ein Name des Stolzes. Es ist ein Name, der, ich bin der Sohn des Königs. Und das zeigt so ganz vieles von dieser Persönlichkeit dieses Abimelechs, der bereit ist, für seine Karriere alles zu opfern. Und das sind ja meistens sehr eingebildete, stolze Menschen. Es ist ein Name des Stolzes. Und es ist ein Name, der eigentlich nur Jesus zusteht. Jesus ist der Sohn des Königs. Er ist Sohn des Höchsten. Er ist der Höchste selber. Und deshalb wollen wir uns hüten, dass wir uns nicht den Abimelech-Namen zulegen. Wir heißen natürlich Paul, Peter, Heinrich, weiß der Kuckuck wie mit unserem Nachnamen. Aber dass wir nicht Dinge tun, dass wir uns etwas zubelegen in unserem Herrschaftsanspruch, so wie das Abimelech getan hat, was nur Jesus zusteht. Jesus Christus herrscht als König, so haben wir eben gesungen halt. Und wir wollen uns nicht, jetzt bildlich gesprochen, diesen Namen zueignen. Zweiter Punkt, auch das nochmal so ein interessantes, im Anschluss an das, was wir bei der Deborah gesagt hatten, da hatten wir ja auch verweilt und gesagt, Gott wirkt durch Frauen. Auch hier wieder so eine Wirkung durch die Frau. Also ganz subtil, wir hatten das ja auch erlebt, auch als dann Deborah und Barak gegen die kämpften halt, da war es ja die Frau des Jaels, die hingeht und mit dem Pflock nicht den Feldhauptmann letztlich tötet. Und auch hier so ganz subtil, wie Gott eben durch eine Frau wirkt halt, die schmeißt einfach den Mühlstein runter. Also ich stelle mir so die Szene vor, da stehen die bewaffneten Männer dieser Stadt halt, von Tabes halt, und die versuchen mit Pfeil und Bogen und sonst was halt, und da kommt da, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein altes Mütterchen gewesen, die hat nichts, die hat nur ihren Mühlstein, da schmeißt sie eben auch noch dabei. Aber das haut rein, ne? Das verändert die Lage ganz. Und so ist es bei Gott, der braucht keine Heere, wie damals gegen Goliath, da braucht er nicht den Superkrieger, der noch 5 Meter größer ist als Goliath, da reicht so ein Hirtenjunge mit einem kleinen Steinchen. So ist unser Gott und Herr, der kann mit ganz kleinen Dingen wirken, auch durch so eine Frau. Und das ist ja so jämmerlich, also das ist ja so erbärmlich, dass er sagt, also so will ich nicht enden, bring mich um. Also macht er lieber selbst was auch furchtbar ist. Aber so ist Gott, dass er durch etwas ganz Kleines und Unscheinbares, und das steckt bei diesem Wirken der Frau dahinter, einfach dann handeln kann. Das ist unserem Gott möglich, über ganz kleine Dinge halt, nicht? Die wirft ihr Küchengerät runter, die braucht kein Schwert, und das erledigt den Abimelech, der ein ganz brutaler Mann war, der da mit 70 seiner Brüder fertig geworden ist. Drittes Motiv dieser Geschichte finde ich ganz interessant, dass da drin steht. Also, das ist so ganz typisch, wie der Weltmensch denkt halt, ne? Zu sagen, zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn erschlagen. Also, der Mann ringt ums Leben, hat einen Schädelbruch, aber wichtig ist für ihn, was erzählen denn all die anderen? Dass ja niemand, da ist er ja mausetot, wenn die das erzählen, dass dieses Gerede aufkommt. Was erzählen denn die Menschen um mich rum? Das Gerede meiner Mitmenschen, das Schauen auf das Reden der Welt. Und das ist für viele Menschen etwas ganz, ganz Lebensbehinderndes. Hier ist es ja was schon Tötendes, zu sagen, das behindert mein Leben, ich kann mich nicht entfalten, ich kann nicht so sein, wie ich möchte und vor allen Dingen nicht, wie Gott mich sieht, sondern ich muss ja auf das gucken, was mein Umfeld mir sagt. Was werden denn die Leute sagen? Ich weiß nicht, ich hatte einen alten Gemeinden, einen Freund, der war Christ, der hat dann sein Fischabzeichen vom Auto abgemacht. Der war Vertreter, sagt, ja, ich weiß ja nicht, was meine Kunden sagen werden. Dann mal lieber abmachen. Das war der Tag, wo ich mir so ein Ding draufgeklebt habe. Ich habe bis dahin nicht so viel davon gehalten, aber gedacht, dann mach ich eins drauf, das soll nicht verloren gehen. Also das ist die, was sagen denn die Leute? Und auch da müssen wir aufpassen, ist ganz schnell jemanden zu verurteilen, wie hier den Mann aus meiner alten Gemeinde oder wie hier den Abimelech. Auch wir sind ja häufig so nach dem Motto, also bei unserem Enkelkind mit 4 Jahren, da sind wir vielleicht die ganz großen Verkündiger. Aber bei mir im Betrieb, nicht, wenn da mein Chef da kommt, wo ist denn dann der Herr Jesus Christus? Halt nicht zu sagen, wie reden wir denn so nach dem Motto, was sollen die denn von uns denken? Bitte, also wenn man zu Jesus gehört, da ist egal, was die Menschen über ihn denken. Wir sollen einen guten Ruf in der Welt, kein Thema. Aber da müssen wir da nicht mehr gucken, unser Leben danach ausrichten, so wie der Abimelech das tut. Also das finde ich so eine ganz abstruse Szene halt nicht. Das soll ja nicht gesagt werden, also so nicht. Das ist also so abstrus, wie manche Leute wirklich ihr Leben einrichten, dass ja der Nachbar über den Garten oder weiß der Kuckuck auch was, ja, dass die richtige Meinung hat. Ein viertes, auch das ist ein ganz wunderbares menschliches Motiv dieser Geschichte, das ist die Halbwertzeit irdischer Ordnungen. Also da sind die jetzt hingegangen in Sichem und haben gesagt, so, Richtertum ist jetzt vorbei, wir machen jetzt Königtum. Da hat es eine Menge Blut gegeben, was geflossen ist, und da sind die losgezogen, haben Kriege geführt und jetzt haben wir endlich diesen König Abimelech, und jetzt sind sie mit ihm auch losgezogen, sind bereit, ihr Blut zu vergießen, und jetzt fliegt der Stein runter, so eine kleine Veränderung, trifft ihn am Schädel, der ist tot, und dann heißt es hier, da sind sie alle wieder nach Hause gegangen. Also diese Formulierung, als sie sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. Vorbei. Königtum Abimelech mit einem Mal vorbei. Wie die Luft aus dem Schlauchboot, nichts mehr da. Einfach rausgelassen, gar nichts mehr. Und das ist nicht nur hier in der Geschichte, das ist die Wahrheit aller irdischen Ordnungen halt. Die sind ganz schnell vorbei. Also wenn Sie in den Osten Deutschlands gehen, in ein Rathaus und da mal fragen im ostdeutschen Rathaus, was hat denn in den letzten 100 Jahren hier im Bürgermeisteramt für ein Bild gehangen? Da werden die Ihnen sagen, ja, bis 1918 hing da der deutsche Kaiser. Dann gab es kurze Zeit irgendwie eine Räterepublik bei uns und dann hatten wir die Weimarer Republik, da galten ganz andere Gesetze. Und dann kamen die Nazis, da war wieder ganz was anderes richtig. Dann kam irgendwann die Sowjetdiktatur und die DDR, nicht, mit all den Dingen, mit all ihren Richtigkeiten. Und dann ist jetzt die Bundesrepublik Deutschland. Also das heißt, 7 unterschiedliche Dinge, die da gehangen haben, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Was da dann in dem vorherigen System komplett falsch war, war auf einmal 100%ig richtig, und wer vorher die Macht hatte, wurde dann später umgebracht, verhaftet, verurteilt, weiß der Kuckuck was. Halbwertzeiten von irdischen Ordnungen, die sind mal ganz, 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 ganz schnell vorbei. Wie so eine Luft im Schlauchboot, gar nicht mehr da, alles vorbei. Was wir heute noch denken, fester Grund in dieser Welt, ganz schnell vorbei. Und nicht nur, wenn wir sagen, so, ich sage jetzt nur mal, nicht um parteipolitisch zu werden, die CDU, wenn sie vor 25 Jahren einem erzählt hätten, die CDU ist eines Tages in Baden-Württemberg Koalitionspartner von den Grünen. Wir haben einen CDU-Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, jetzt passen Sie auf, der schafft die Homo-Ehe an. Die gehen hin, schaffen die Wehrpflicht ab und steigen aus der Atomenergie an. Hätten ihn vor 25 Jahren alle CDU-Mitglieder gesagt, nie. Das passiert nicht. In unserer Partei nicht. Wir wissen, was passiert ist. Halbwertszeit von politischen Wahrheiten, von politischen Ordnungen. Und das ist nicht nur im Staat so, in der Politik so, in der Gesellschaft, auch in unseren Familien. Wir müssen mal gucken. Ich sage mal, schauen Sie mal drauf, mit wem Sie vor 20 oder 25 Jahren Geburtstag gefeiert haben. Wer da noch da war, Also nicht die Leute, die gestorben sind, sondern da war vielleicht von den Kindern oder vom Schwager, da ist eine Scheidung gewesen, da hat man sich mit dem überworfen, das war mal der beste und engste Freund, das war mal ganz nah und heute gibt es nicht mal mehr einen Anruf. Das sind auch so Wahrheiten wie familiäre und soziale Ordnungen sind, die sind in dieser Welt ganz, ganz schnell vorbei. Und für manche Leute ist das sehr, sehr schwer, dass diese Ordnungen dieser Welt so eine Halbwertszeit haben. Was gestern noch galt, das muss morgen keinen Bestand haben. Das ist alles flüchtig und nichtig. Genau wie hier, eben noch zum Kampf bereit, ja, jetzt ist nichts mehr, jetzt gehen wir alle nach Hause und machen was anderes halt. So ist diese Welt die Halbwertszeit irdischer Ordnung. Und ein letztes, das Vergelten Gottes, auch das ist etwas noch einmal, da legt diese ganze Geschichte, da läuft das ganze 9. Kapitel drauf zu, dass es heißt halt, so vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Desgleichen, alle bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf. Das heißt, Gott sitzt im Regiment. Und auch wenn es für den Moment so aussieht, himmelschreiendes Unrecht, Gott macht ja gar nichts, er lässt das zu. Nein, Gott sitzt im Regiment, alles muss an seinem Thron vorbei und er vergilt. Das war damals so und ist heute so. Entweder vergilt das dadurch, dass das durch das Blut Jesu Christi abwischt, oder aber er zieht die Leute eines Tages zur Rechenschaft für alles, was sie getan haben. Das muss uns immer wieder vor Augen sein und das zeigt uns diese Geschichte. Punkt 9. Wir verabschieden uns von den Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Nächste Woche geht es weiter. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.